Hallo und herzlich willkommen beim Rasenfunk. Das hier ist die Schlusskonferenz, unser Format, in dem wir über den letzten Spieltag reden wollen. Das ist in diesem Fall der 20. und wir haben zwei hervorragende Gäste. Zum einen eine Sky-Reporter und Field-Reporter-Legende, Rollo Fuhrmann. Hallo, schön, dass du mit dabei bist.
Moin, moin aus Hamburg.
Und zum anderen jemanden, den wir schon mal in der Sendung hatten, nämlich Stefan Rommel, freier Sportjournalist, unter anderem fürs Box. Hallo Stefan.
Hallo.
Ich würde mit euch beiden gerne über den letzten Spieltag reden und da gibt es einige Themen, deswegen lasst uns gleich mal reingehen. Wir beginnen vielleicht mit den Sonntagsspielen. Da hat sich ja inzwischen als schöne Tradition etabliert, dass einen der FC Augsburg höchst unterhaltsam aus dem Spieltag verabschiedet. 2:2 gegen die Eintracht und wieder mal ein sehr interessantes und sehr schönes Heimspiel. Stefan, was macht den FC Augsburg so stark?
Erstens haben die eine sehr eingespielte Mannschaft, die ja nur punktuell quasi verstärkt wurde. Die haben klare Abläufe in allen Mannschaftsteilen. Da weiß jeder, wann er was zu tun hat. Die sind bis auf die letzten 30 Minuten jetzt gestern gegen Frankfurt eigentlich auch topfit. Aber ich schiebe das mal auf die Schlussphase in Dortmund unter der Woche, als sie ja mit einem Mann weniger da das 1:0 mit allem verteidigt haben, was sie hatten. Und sie haben natürlich einen sehr guten Trainer, Ruhe im Verein und in der Stadt und eine gewisse Euphorie und Selbstvertrauen. Und das reicht ganz offenbar dieses Jahr, um nach 20 Spieltagen Vierter zu sein.
Mhm. Naja, und sie haben einen super Manager. Ich würde sagen, sie haben ein tolles Gespann. Und sie waren in der Lage, Abgänge wie Hahn und Ostrzolek zum Beispiel einigermaßen zu gestalten, dass das, ich würde nicht immer sagen, ausgeglichen werden konnte, aber dass sie das kompensiert haben und eigentlich jetzt sogar noch stärker sind, das ist schon eine fantastische Leistung, mit den bescheidenen Mitteln das zu erreichen. Also Hut ab, auch aus dem Norden.
Seht ihr das denn dann so, dass das dann ein Konstrukt auf Zeit ist, Stefan? Also das ist ja das klassische Spiel, dass man nach einer guten Saison dann wieder Abgänge hat. Und letztlich ist die Frage, wie lange können Sie das durch gute Transfers kompensieren? Wie siehst du so die Perspektive über die nächsten Jahre?
Ich sehe die eigentlich gar nicht schlecht, weil das Gute an der Mannschaft ist, dass es jetzt ja, dass die wirklich begehrten Spieler, die wurden tatsächlich weggekauft mit den beiden, die Rollo gerade schon erwähnt hat und Vogt. Aber es ist jetzt keine Mannschaft, die zwei, drei Spieler hat, die total begehrt sind, wo jeder sagt, die passen bei mir sofort in die Mannschaft. Also das finde ich schon. Das ist halt, die sind zwar als Kollektiv sind die super und die funktionieren auch super, aber es ist jetzt nicht so, dass die von zwei, drei Spielern, die auch noch verkaufswürdig wären, also nicht ein Dani Bayer, der schon 30 ist, abhängig wären. Und das finde ich, ist für die Zukunft ein großer Vorteil für diesen Club. Und wie Rollo schon gesagt hat, Stefan Reuter ist natürlich auch schlau genug und vorausschauend genug. Solche Sachen sollten sie sich anbahnen. Jetzt im Frühjahr ist ja die klassische Phase, dem dann auch schon vorzubeugen, beziehungsweise dann auch schon für Alternativen zu sorgen.
Ja, Frühjahr, du sagst es rechtzeitig. Das habe ich auch bewundert in dieser Saison oder eigentlich vor dieser Saison an Gladbach und Max Eberl und Favre, die, glaube ich, schon im Januar, Februar alles klar hatten und nicht irgendwie in eine Drangphase reinkamen und das Heft des Handelns selber sozusagen in der Hand hatten. Und das Ergebnis sieht man auch, die spielen da oben mit. Und die größte Gefahr vielleicht für Augsburg ist, dass Reuter und Weinz hier so viel Aufmerksamkeit erregen, dass sie irgendwo dann doch abgeworben werden. Also, dass sie solch lukrative Angebote kriegen, dass sie gar nicht Nein sagen können. Aber wenn Augsburg sich da halbwegs hält in den nächsten Jahren, da oben auch, also auch international spielen kann, dann kann es auch sein, dass Augsburg vielleicht sowas wird wie ein zweites Bremen. Also auch mit Langfristigkeit ausgestattet. Ne? Wenn man da denkt an Rehagel, an Schaf und Alofs und so. Also das waren ja immer langfristige Dinge und weiß nicht, vielleicht gelingt das ja auch da mal.
Herr Mustert, Man muss erzählen, dass sie jetzt, die haben ja neue Präsident da seit Anfang Dezember, glaube ich. Der hat natürlich ein großes Erbe übernommen von Walter Seinsch, das muss man schon sagen. Und das Gute ist aber, finde ich, dass sie halt auch jetzt, wo es wirklich sehr gut läuft, auch einigermaßen unaufgeregt bleiben alle. Und die können das ganz gut einschätzen da, dass es jetzt natürlich auch mal eine super Phase ist, dass die werden auch mal wieder Spiele verlieren, das ist ja ganz klar. Aber die drehen jetzt da nicht völlig alle völlig am Rad. Und selbst wenn sie jetzt es wirklich schaffen sollten, in die Europa League einzuziehen, was ja vielen Vereinen auch in der jüngeren Zukunft nicht immer gut getan hat in der Folgesaison, glaube ich schon, dass sie das an einigermaßen kompensieren könnten, weil sie jetzt ja schon für dieses Jahr schon den Kader wirklich sehr breit aufgestellt haben. Also die haben da 7 Angreifer, ich glaube sogar 9 Angreifer im Kader, von denen du 7 oder 8, wenn sie jetzt nicht gerade verletzt sind, blind einwechseln könntest in jedem Spiel, wo du sagst, ja, da habe ich jetzt keinen großen Qualitätsverlust.
Ja, wo du gerade den Präsidenten erwähnt hast, ich weiß gar nicht, wer das ist. Und das ist ein super Zeichen. Ich glaube, viele Menschen in der Republik wussten auch nie, wer ist eigentlich Präsident bei Werder Bremen. Da kannte man den Lemke und Rehagel und dann Alas und Schaar. Aber wer denn so da der Präsident ist, ich glaube, viele wussten das gar nicht. Und ich weiß jetzt noch gar nicht mehr, wer im Augenblick in Augsburg Präsident ist. Das ist aber eigentlich ein super Zeichen. Das heißt nämlich, dass die Vereinsführung im Hintergrund ist und diejenigen, die das Geschäft machen, die stehen im Vordergrund. Und das finde ich eigentlich eine ausgezeichnete Voraussetzung.
Mhm. Also der Vorstandsvorsitzende ist Klaus Hoffmann, damit du gleich noch was mitnehmen kannst aus diesem Podcast.
Ja, aber das werde ich wahrscheinlich vergessen. Das ist aber nicht despektierlich gemeint. Mhm. Das ist so gemeint, dass der Verein scheinbar in Ruhe, dass da Weinzierl und Reuter in Ruhe arbeiten können. Und das ist die beste Voraussetzung für eine tolle Arbeit, sag ich. In Hamburg war das ja nun lange Zeit immer umgekehrt. Da wusste man eigentlich immer, wer da oben alles sitzt. Da kannte man ja dann auch schon die Aufsichtsräte. Und weil die immer in der Zeitung standen. Das und auch die Investoren. Und das ist gar nicht gut. Weil so ein Verein arbeitet am besten, wenn da die handelnden Personen was zu sagen haben und auch zu hören sind und ansonsten Ruhe herrscht.
Man muss vielleicht noch eine Sache noch dazu anmerken. Augsburg ist natürlich ein Verein, der die haben vor 13, 14 Jahren noch Regionalliga gespielt. Liga sogar, also vierte Liga damals. Und sind jetzt noch relativ frisch. Und natürlich ist es für die das alleroberste Ziel, das sagen sie ja auch immer wieder, sich da zu etablieren. Und die haben jetzt halt auch noch im Vergleich zu fast allen anderen Mannschaften in der Bundesliga den Vorteil, dass die Sprünge, die sie jetzt machen, die sind halt vergleichsweise groß im Vergleich zu Mainz, sage ich jetzt einfach mal, die jetzt da schon gesettelter sind und schon länger dabei sind. Die machen natürlich viel kleinere Schrittchen in ihrer Entwicklung, aber so ein Verein wie Augsburg, wenn man auch das Ganze drumherum nimmt mit Nachwuchsleistungszentrum und so weiter und neues Stadion, das ist natürlich enorm, was da gerade ins Rollen kommt sozusagen.
Ja, und das ist doch toll, wenn da nicht irgendein Mäzen da das Rollen beginnt, sondern wirklich der Trainer und der Sportdirektor oder der Sportmanager. Das ist, finde ich, eine super Voraussetzung.
Da würde dir einer bestimmt recht geben, das ist Herbert Bruchhagen, der Vorstandsvorsitzende der Eintracht, der ja auch eine sehr kritische Haltung gegenüber Mäzen hat. Lass uns noch kurz über die SGE sprechen. Ein bisschen schwierig einzuschätzen, wie bewertest du deren Situation, Rollo? Jetzt 2-2, sehr abhängig von Meier. Trotzdem kann man zufrieden sein?
Ja, die haben auch ein bisschen unglücklich gewesen, zeitweise auch durch die Verletzungen letzte Saison auch auf den Tritt gekommen. Ich finde die Mannschaft gut und ich finde auch, dass Thomas Schaaf das gut macht. Unaufgeregt. Und ich glaube, das kann von Erfolg gekrönt sein, auch mit Bruno Hübner. Die einzige unsichere Komponente ist die doch, dass Herbert Bruchhagen schon erklärt hat, dass dann für ihn, glaube ich, 2016 Schluss ist. Mhm. Und da, ich weiß nicht, welche Auseinandersetzung es darum geben wird und wer dann kommt und ob das auch ein so fähiger Mann sein wird wie Herbert Bruchhagen. Das ist für mich die unsichere Komponente. Aber sie haben eine gute Mannschaft. Sie haben ja auch in Augsburg, haben sich zurückgekämpft. Also Hut ab. Also auch Eintracht Frankfurt nach dem Wiederaufstieg überzeugt mich derzeit. Auch wenn nicht immer alles rund läuft. Ne? Und auch sie so eine Klatsche kriegen, wie davor. Das ist, ich finde das läuft gut trotzdem.
Das ist vielleicht der entscheidende Punkt mit den Klatschen. Das ist ganz interessant, dass die Eintracht mit 41 Toren schon die meisten Tore gefangen hat und trotzdem auf einem sehr guten 9. Platz steht. Stefan, weißt du aus dem Stegreif, wer auch 41 Tore gefangen hat? Zufällig.
Bitte ja. Was? Ich hab. Was weiß ich zufällig?
Hast du? Werder.
Genau. Rolle hatte ich gerettet.
Also man muss viele Gegentore kriegen, dann steht man auch im Mittelfeld erstmal. Wenn man jetzt die Gegenteuer reduziert, dann kommt man ganz nach oben.
Was ja der FC Augsburg super zeigte, die haben nur 24 Gegentore. Überhaupt gerade interessant, dass nur die ersten 6 der Tabelle überhaupt eine positive Torbilanz haben, wie auch immer man das deuten möchte. Aber eigentlich sind wir damit schon beim zweiten Sonntagsspiel gelandet, nämlich bei Werder gegen Leverkusen 2-1, auch ohne Di Santo. Und ich vermute mal, dass das genau der Rückrundenstart ist, den man sich immer als Fan erträumt, den sich wahrscheinlich auch viele Borussia Dortmund-Fans erträumt haben. Werder ist jetzt Erster der Rückrundentabelle. Stefan, ist Skripnik mehr als nur Motivator? Welche Stellschrauben hat er deiner Meinung nach verstellt, dass man jetzt so in die Rückrunde starten konnte?
Ja, also das 2-3 entscheidende Dinge hat er wohl schon verändert im Vergleich zu seinem Vorgänger. Der eben, das muss man aber auch sagen, das sieht man jetzt auch, eine einigermaßen körperlich fitte Mannschaft hinterlassen hat. Und Skripnik hat halt mit seiner bremischen Art sozusagen hier erstens die Leute sofort mitgenommen, also alle im Verein, alle in der Mannschaft, alle im Umfeld, die Fans natürlich. Und er hat es relativ schnell hinbekommen, diese fußballspezifischen Komponenten, Kampf und Leidenschaft und Selbstvertrauen jetzt auch mit richtigem, wieder mal ansehnlichem Offensivfußball zu paaren. Also es ist jetzt nicht so, dass die Welt aus den Angeln spielen, aber sie spielen deutlich riskanter und schneller nach vorne. Da ist vieles auch mal, also so kommt es mir zumindest vor, auch mal einfach auf gut Glück mal einen Ball nach vorne gespielt. Aber die Statik im Bremer Spiel, die ja unter Dutt, entweder waren sie mal 2, 3, 4, 5 Spiele nach vorne ganz passabel, aber da hinten halt furchtbar, oder dann war es wieder mehr gegeben. Und also das hat er echt sehr gut hinbekommen, und er, was man ihm, finde ich, auch handwerklich zugute halten muss, er setzt die Leute, die er zur Verfügung hat, setzt er auf den Positionen ein, auf denen sie offenbar am besten funktionieren.
Also es sind ja mehrere Faktoren, ne, muss man ja sagen. Also es ist erstmal so, Bode ist der neue Chef im Aufsichtsrat geworden. Dann ist Skripnik in Bremen ja der Skripniker genannt und Thorsten Frings. Das heißt, das ist Werder Bremen pur. Man ist auf dem Weg, eine neue Identität zu schaffen, beziehungsweise die alte wiederherzustellen. Die Fans hatte man in Bremen schon immer. Die waren immer grandios. Die haben auch Werder, auch wenn es hart auf hart kam, nie im Stich gelassen. Und sie haben, wie du schon sagtest, sie haben Struktur reingekriegt. Sie spielen wieder, erste Halbzeit war hervorragender Fußball gegen Leverkusen. Das ist ja noch nicht irgendeine Mannschaft. Und dann auch ohne Di Santo und ohne Prödel und so weiter. Sie haben sich super verstärkt. Gerade mit Westergaard, einen jungen Spieler, der hinten alles weggeräumt hat in den ersten Spielen oder fast alles, der auch noch torgefährlich ist, der das Kommando da hinten übernommen hat. Ein Fritz, der seit dem letzten Spiel der Hinrunde gegen Dortmund, wo er fantastisch gespielt hat, wieder richtig in Form gekommen ist, auch an diesem tollen ersten Tor beteiligt war. Sie haben schnelle Leute mit Bartels, junge Leute mit Davy, Selke, mit Lorenzen, der ist ja noch verletzt, der hat gegen Dortmund auch hervorragend gespielt. Also da passt alles. Die Identifizierung ist wieder da. Sie haben eine Identität, sie haben Bode, sie haben Skripnik, sie haben Frings. Und Bremen hatten sie sowieso schon immer hinter sich. Also das ist die Menage, woraus dann irgendwo auch wieder Zukunft gestrickt werden kann. Also ich war ganz begeistert und ich bin da ganz hoffnungsvoll.
Darf ich ganz kurz einhaken?
Ja, natürlich. Hake
ein. Das ist sehr nett. Ich bin noch einigermaßen skeptisch, weil ich finde, es ist noch zu früh, jetzt davon zu reden, dass man quasi jetzt schon weit in die Zukunft planen könnte oder dass dann eine tolle neue Mannschaft aufgebaut wird.
Das weit in die Zukunft habe ich auch nicht gesagt. Es war ja die Frage, was halt ist da passiert?
Also man hat so viele Kleinigkeiten, so bauernschlaue Sachen gemacht. Und wenn es dann nur die Standardvariationen sind, also eigentlich eine Sache, die man relativ simpel einstudieren kann, aber die haben halt in jedem Spiel bei einem Freistoß aus dem Halbfeld haben die irgendeine Variante drauf, wo auf einmal im gegnerischen 16er irgendeiner von den Grünen auf einmal völlig blank steht. Und meistens ist es Bartels jetzt in dem Fall. Aber das sind so einfach. Das funktioniert natürlich nicht immer so wie gegen Stuttgart damals. Aber es ist halt so, du kommst halt so zu einer sehr großen Torchance kommen, die du dir ja sonst erspielen müsstest. Und selbst gestern, wo sie wirklich tollen Fußball gespielt haben, phasenweise, hatten sie im Prinzip auch nur drei wirklich gefährliche Torschüsse, machen aber halt auch zwei Tore draus.
In der zweiten Halbzeit hatten sie gar nichts mehr. Ich habe das auch gegen Dortmund gesehen. Das ist schon nicht so, das kommt ja über die Flügel. In der Mitte steht dann Selke. Sie haben sehr schnelle junge Leute. Und sie haben hinten dicht gemacht, weil sie haben so viel Gegentore kassiert. Das ist schon überragend. Und deshalb sage ich ja, Vestergaard einzukaufen, 22 Jahre, ja, mit seiner Körpergröße und Körperlichkeit, das war überragend bislang. Und da passt im Augenblick alles zusammen. Und Werder erfindet sich wieder neu. Und das Grundgerüst sind Bode, Skripnik und Frings. Das muss man einfach so sagen. Dann sind ja noch Leute wie Baumann dabei. Also ich finde, das Ding bekommt wieder grün-weiße Identität.
Rollo, darf ich dir eine Frage dazu stellen?
Ja.
Was passiert dann oder was ist dann mit Achim? Wie passt der dann in dieses Gefühl?
Achim beginnt sich da, der war sehr umstritten und beginnt sich, das mit Dutt, das hat man ihm übel genommen, und beginnt sich, glaube ich, da aber mit einzufinden, zu arrangieren. Und ich glaube, Vestergaard, da hat er ja nun auch einen Teil beigetragen, glaube ich wenigstens wohl. Ich habe das Gefühl, dass Achim auch lernt, wir lernen ja alle immer noch, hoffentlich, ich auch, und dass er beginnt, sich einzulegen. Also, dass er die Chance hat jetzt oder Chance bekommt, auch ein Bremer zu werden, um das mal so zu sagen. Er lief Gefahr, auch rausgekickt zu werden. Mit Dutt, das war für die Bremer ein großer Fehler in ihren Augen. Und ich würde in Norddeutschland sagen, er wird eingenordet. Wenn du verstehst, was ich meine.
Ich verstehe das, ja.
Ja, er wird so langsam eingenordet. Und ich glaube, die sind auf einem guten Weg und er hat die Chance. Und so wie ich das jetzt mitkriege, so, ich glaube, die nutzt er auch.
Gut, und jetzt haben wir aber natürlich, also bei allem Lob für die sportliche Führung, die es auf den Platz bringen müssen, sind ja jetzt auch nicht so unwichtig. Da würde ich sagen, ragt einer heraus, das ist Junuzovic. Rollo, wenn du sagst, Bremen steht so formiert sich gerade wieder neu und hat einen sehr positiven Ausblick auf die Zukunft. Welche Rolle spielt Junuzovic da, der ja auch gerade überlegt, ob er verlängern soll oder vielleicht wechselt?
Ja, vor zwei Monaten hätte er sicherlich noch gesagt, dass er geht. Ich glaube, dass er sich das jetzt überlegt. Der spielt eine zentrale Rolle. Der ist sicherlich einer der Leader. Aber was man nicht vergessen darf, Junuzovic alleine hätte auch nichts gemacht oder könnte nichts machen. Das Entscheidende ist, dass, wenn ich hinten anfange, Vestergaard dazugekommen ist, Fritz wieder zu alter Form findet, Bartels in Form kommt, die Jungen, Davy Selke, Lorenzen, wieder auch auftauchen und relativ erfolgreich spielen und auch gut und Selke auch torgefährlich ist. Dann sind noch andere Leute wie Garcia, die da wunderbar reinpassen. Also ich finde, auch Wolf, der trotz dieser Torwart-Geschichte, was ja eigentlich ein Debakel war fast, trotzdem stark bleibt oder Stärken zeigt. Also ich denke, dass alle sich da aufrichten und Junuzovic ist die zentrale Figur. Aber auch die anderen, das Gerüst, das stimmt schon mal. Bremen bekommt mit Westergaard und Junuzovic und Selke zum Beispiel oder Di Santo, der ja noch fehlte, bekommt eine Achse. Und diese Achse, finde ich, das ist ganz wichtig. Und es wäre für Werder gut, wenn sie diese Achse behalten und weiterentwickeln können. Denn das war immer Werders Stärke, dass sie immer einen Miku, einen Diego, einen Özil und so weiter da hatten. In dieser Achse mit drin. Vorne Pizarro.
Mhm. Ailton.
Ja.
Eine Sache noch dazu, weil du jetzt Westergaard schon ein paar Mal angesprochen hast. Das sehe ich genauso. Nur, ich lese jetzt gerade, dass Galvez sich jetzt am Syndesmoseband verletzt hat. Das heißt, es wird jetzt ein neuer Innenverteidiger kommen zu Westergaard. Und im Zusammenspiel mit Wolf, der auf der Linie ja absolut okay ist, aber der hat wirklich jeden Ball, jeden Rückpass, schlägt er weg. Und zwar unkontrolliert, also absolut neutral. Und das widerspricht total dem Spiel von Werder, das sie jetzt momentan eigentlich spielen. Und wenn ich jetzt wird da ein anderer Innenverteidiger kommen müssen. Und ich weiß halt nicht,
wie ist auch noch da.
Ja, der ist auch noch verletzt.
Aber der
spielt halt nicht so einen sauberen Ball hinten raus, wie Galvez es momentan tut. Oder Lukimia. Also Lukimia ja, auch nicht.
Lukimia würde ich auch nicht. Aber auch da finden sie, glaube ich, eine Lösung. Und ich glaube, auch ein Wolf, die sind alle noch so jung. Auch ein Wolf wird daraus lernen. Und ich finde, guck mal, wie viele Gegentore Werder nun in den letzten 4 Spielen bekommen hat.
2, keine Ahnung. Ja, 2 würde ich sagen.
Ja, das heißt, da so schlecht kann das ja auch alles nicht mehr sein. Auch schon gegen Dortmund, und da war Westergaard nicht dabei. Also, abwarten, ich will die nicht in den Himmel jubeln oder so loben, aber ich finde, sie sind auf einem guten Weg.
Das definitiv. Und wie nachhaltig das Ganze ist, kann man vielleicht schon in einigen Wochen sagen. Die nächsten Gegner haben es durchaus in sich. Zu Hause gegen Augsburg, auswärts auf Schalke und dann zu Hause gegen Wolfsburg. Sollte Bremen da mit einem oder mehr Pünktchen rausgehen, dann können sie sich auf die Schultern klopfen, haben echt einen super Start hingelegt. Dann lasst uns noch kurz über Leverkusen sprechen, weil die haben eher einen durchwachsenen Start hingelegt. Jetzt 4 Punkte nach 3 Rückrundenspielen, zum Auftakt 0-0 gegen Dortmund, dann auswärts bei Berlin gewonnen und jetzt eben verloren 1-2. Stefan, woran liegt es, dass es bei Leverkusen gerade so ein bisschen hakt?
Ja, ist schwer zu erklären, weil wenn man nur das Spiel gestern hernimmt, erste Halbzeit war, das war ganz nett, aber es war halt überhaupt nicht Leverkusen. So bis 5 Minuten vor der Pause dann, als sie dann zweimal angefangen haben, Fußball zu spielen und sofort ein Tor erzielen. Und dann war die halbe Stunde nach der Halbzeit war auf einmal totaler Leverkusen-Fußball, so wie Phasen der Vorrunde. Zu erklären ist also schwierig, aber gestern hatten sie, finde ich, in der Zentrale mit Castro und mit Calhanoglu in der ersten Halbzeit. Und dann wird es natürlich schwierig für eine Mannschaft, die eh schon keinen richtigen Spielgestalter hat jetzt in dem Sinn, dann zu ihrem Spiel zu finden, wenn zwei Spieler da quasi ausfallen in fast allen Bereichen, die das Spiel so bietet, also sowohl defensiv als auch offensiv. Und deswegen hatten sie gestern Riesenprobleme und haben sich da relativ leicht dann auch zweimal auskontern lassen von Werder.
Vielleicht hat Leverkusen auch zu viele Künstler. Ich meine, Bellarabi und Calhanoglu und so, das ist alles gut und schön. Aber Leverkusens Stärke war auch immer, dass sie früher einen Novotny hatten. Oder auch Leute, die so, ja, auch hinten so ein bisschen das Zepter in der Hand hatten. Und ich weiß nicht, sie haben super Einzelspieler zum Teil. Aber ich glaube, es ist Roger Schmidt noch nicht gelungen, aus diesen super Einzelspielern auch eine super Mannschaft zu machen. Ich weiß nicht, solche Leute wie Rolfes waren verletzt, dann sind sie stehen geblieben. Das sind ja eigentlich alles Superspieler. Na, aber so Calhanoglu und Bellarabi zum Beispiel, das ist mir manchmal auch zu viel Kunst.
Und was auffällt, ist auch, dass die Gegner sich nicht mehr so vom offensiven Pressing der Leverkusen überraschen lassen. Also selbst Werder, die jetzt zwar zweimal gewonnen hatten, aber jetzt bisher nicht dadurch aufgefallen sind, dass sie durch Traumkombinationen sich aus dem defensiven Mittelfeld heraus kombinieren, haben das wirklich gut gemacht und haben sich von diesen Überzahlsituationen, die Leverkusen immer noch durch sein Anlaufen schafft, nicht verunsichern lassen. Vielleicht haben,
haben die ausgekontert.
Ja, im Gegenteil, genau. Haben im Prinzip sich genau das zur Stärke gemacht. Siehe das hervorragende 1:0.
Ja, das war überragend.
Was ist denn eure Prognose? Jetzt spielt Leverkusen als nächstes zu Hause gegen Wolfsburg. Wird das schon so ein bisschen richtungsweisend, wo das jetzt hingeht? Leverkusen ist ja durchaus bekannt dafür, dass man in der Rückrunde gerne mal nochmal verspielt, was man sich in der Hinrunde aufgebaut hat. Was meinst du, Stefan?
Also es ist, glaube ich, klar, dass es ein sehr wichtiges Spiel wird. Und dass es jetzt auch gerade gegen Wolfsburg, die ja einigermaßen gut drauf sind und ordentlich Schwung mitnehmen und nach vorne brutales Tempo spielen können, dass es für Leverkusen sehr schwer werden wird. Wenn sie da Wolfsburg nicht sehr weit vom Tor weghalten können und früh schon unter Druck setzen können, so wie sie es in ihren guten Phasen ja auch schaffen, dann könnte es, glaube ich, sehr ungemütlich werden. Und ich glaube schon, dass es für Leverkusen, wenn sie jetzt, wenn es jetzt wieder nicht funktionieren sollte, dass es dann auch ein bisschen, auch für den Trainer, der natürlich nicht in Frage zu stellen ist, das ist ja ganz klar, aber dass
ja,
es
aber
auch ein bisschen schärfer, der Ton ein bisschen schärfer wird.
Ja, aber Wolfsburg ist auch immer noch eine Wunderkiste, ne? Siehe in das Spiel in Frankfurt. Also, wenn man jetzt denkt, oh, Wolfsburg, De Bruyne, jetzt ist Schürrle noch dabei und Bast Dost und all die, Luis Gustavo, viele Nationalspieler, Superspieler, Rodriguez und so weiter, die neigen immer noch dazu, irgendwie sich so Lapsi zu leisten. Also völlig unnötige natürlich. Mhm. Also ich finde, das riecht nach Unentschieden, das Spiel.
Sehr schön, endlich mal eine handfeste Prognose. Ja, wenn wir eh schon über Wolfsburg reden, dann lass doch auch gleich das Spiel noch in die Betrachtung mit reinnehmen gegen Hoffenheim, 3:0. Und vor allem André Schürrle hat mal kein so schlechtes Debüt hingelegt, oder was meinst du, Stefan?
Ja, ich war am Samstag tatsächlich auch im Stadion und das war vorm Spiel schon sehr, sehr auffällig, wie die Fans auf ihn reagiert hatten und ihn schon sehr, sehr überschwänglich und euphorisch schon empfangen hatten. Und dann ist natürlich perfekt für ihn, ne? Dann schlägt er eine Flanke mit seinem linken Fuß, die wird noch ein bisschen abgefälscht, nach noch nicht mal ein bisschen mehr als 2 Minuten, und dann bekommt er sofort seinen ersten Assist. Das ist natürlich eine traumhafte Einstellung, und von da an lief es dann auch. Aber es lief halt auch für die Mannschaft, das muss man auch sagen. Also,
ja, sie haben natürlich auch Superspieler, ne? Ich meine, De Bruyne, ne? Überragender Vorbereiter in der Bundesliga. Sie haben sich da gut was zusammengekauft. Da gibt es ja dann auch wieder Kritik, ja, so und so viele Millionen. Aber man muss den Wolfsburgern lassen. Das hat auch die haben die Aktion zu Malanda gezeigt. Ich habe den Eindruck, was früher unglaublich war eigentlich oder gar nicht denkbar, dass Wolfsburg eine Fanszene bekommt. Also das Stadion brodelt neuerdings und bekommt Atmosphäre. Und das kannst du, glaube ich, bei Werksclubs, das war in Leverkusen schon so, das kannst du nur erreichen, wenn du wirklich tollen Fußball spielst. Und da sind sie auf sehr gutem Wege. Allerdings, wie ich das gerade schon sagte, immer mit einer kleinen Einschränkung. Außerdem hätte man fragen müssen, was wäre eigentlich gewesen, wenn Hoffenheim einen der beiden Elfmeter bekommen hätte, die ja gerechtfertigt gewesen wären. Also sie neigen auch dazu, immer mal sich einen zu leisten. Sie haben noch lange nicht die Konstanz, die sie bräuchten, um ganz oben anzugreifen. Und deshalb sage ich ja, auch Wolfsburg ist auf einem sehr guten Weg. Aber auch da abwarten, was da passiert. Und sie dürfen sich angesichts der Konkurrenz, die da folgt, auch nicht zu viele Lapsi leisten.
Zwei Dinge dazu noch vielleicht. Wolfsburg hat natürlich jetzt im Prinzip, wenn sie jetzt mit ihrer besten Elf anfangen, nur noch 3 Feldspieler auf dem Platz, die klassisch defensiv sind. Das sind die 2 Innenverteidiger und das ist Gustavo auf der 6, auf der Doppel-6. Und alle anderen rennen und marschieren nach vorne. Beide Außenverteidiger sind super nach vorne. Dann haben sie jetzt den Maxi Arnold ins defensive Mittelfeld gezogen, der aber eigentlich eher, der überall sich aufhält und immer Druck nach vorne machen kann. Also die Mannschaft kann ja im Prinzip einfach nur noch sehr viel nach vorne spielen.
Und sie haben eine gute Bank auch, ne?
Und sie haben eine tolle Bank, genau.
Hinter Rodriguez einen Schäfer, der zuletzt auch sehr stark gespielt hat und immer an Toren beteiligt war.
Ganz genau.
Also wenn die noch einmal, zweimal im Sommer zulegen, dann haben sie eine konkurrenzfähige Mannschaft für den Titel, sage ich.
Nur noch eine Sache vielleicht zu den Fans, weil du es vorhin auch kurz angesprochen hast, das sehe ich nur eingeschränkt so. Da war jetzt tatsächlich am Samstag nicht ausverkauft. Eine Woche nach dem Bayern-Spiel und da waren noch nicht mal 27.000 im Stadion. Da waren
ganze VW Blöcke hatte frei. Das Schicht wieder.
Ja. Also, das kann ich dann natürlich nicht verstehen. Also,
nein, ironisch war das
bloß. Ja, aber Hoffenheim ist jetzt natürlich nicht der totale Knallergegner, das ist auch klar, aber nach der
in Leverkusen hat das auch so lange gedauert. In Leverkusen hat es exakt, glaube ich, ich habe das mal nachgeschlagen, 19 Jahre gedauert, bevor aus diesem nur Werksclub auch ein Club wurde mit dem UEFA-Pokalgewinn, wo man sagte, ja, Leverkusen ist da, wo sie dann auch immer Zweiter wurden, Vizekusen, aber wo sie sportlich was hermachen. Aber das hat sehr lange gedauert. Und in Wolfsburg, wenn die so weitermachen und Champions League spielen oder oben mitspielen, dann dauert es auch nicht mehr lange, dann ist das Stadion voll.
Ja. Mal gucken.
Ja, das, wir können ja sowieso nur spekulieren hier. Also
definitiv lohnt es sich, zum VfL Wolfsburg zu gehen. Immerhin führender in der Heimtabelle, ungeschlagen als einzige Mannschaft zusammen mit Bayern und 25-7 Tore. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Lass noch kurz über Hoffenheim reden, die auf dem Papier einen Horrorstart in die Rückrunde hat mit 0 Punkten, 1-3 gegen Augsburg, 1-2 gegen Werder und jetzt 0-3 gegen Wolfsburg. Ich würde aber sagen, ich weiß nicht, ob du mir zustimmst, Rollo, so schlecht wie die Bilanz aussieht, hat aber Hoffenheim jetzt gar nicht gespielt, vor allem im letzten Spiel gegen Wolfsburg.
Nein, sie spielen auch nicht schlecht. Sie haben eine tolle Offensive, die leider in letzter Zeit viel zu viel verballert hat. Also man muss sich das mal vorstellen, mit Volland, mit Firmino, dann noch mit, wie heißen sie denn alle da vorne, die sie noch in der Hinterhand haben. Chiplock, der dann verletzt war, glaube ich. Janussi und hier, also sie haben eine tolle Offensive. Sie haben hatten es vermieden, eigentlich so nur noch Gegentore zu kriegen. Jetzt haben sie wieder ein paar gekriegt. Vielleicht war es ein Fehler, Westergaard zu verkaufen. Ich glaube, dass Hoffenheim auf einem guten Weg auch ist. Auch mit der ganzen Arbeit mit Gisdol. Also ich sehe die nicht mehr abstiegsgefährdet. Und denen fehlt nur noch auch ein bisschen Konstanz, um Europa mitzuspielen.
Stefan, stimmst du dazu?
Ja, prinzipiell schon. Das stimmt. Die haben halt auch einen ganz klaren oder mehrere klare Pläne, wie sie wann zu spielen haben und was zu spielen haben. Momentan leisten sie sich einfach viel zu viele individuelle Fehler, als dass sie dann mal ein Spiel auch gewinnen können. Die hätten gegen Werder gewinnen können und die hätten am Samstag jetzt auch nicht unbedingt verlieren müssen. Augsburg war jetzt nicht so gut, aber da waren sie meines Erachtens nicht schlau genug, sich auf die komischen Witterungsverhältnisse einzustellen, so wie es Augsburg halt relativ schnell gemacht hat. Und dann, ehe sie die sich da umgeguckt haben, waren sie dann schon mit 2 Toren hinten. Also, aber die letzten 2 Spiele hätten sie jetzt nicht zwingend verlieren müssen. Das war am Samstag schon sehr ordentlich, vor allem in der zweiten Halbzeit.
Übrigens, ich lese ja gleichzeitig Twitter hier, ne? Also, lieber Rasenfunk, wenn ihr schon schreibt, in Wolfsburg scheint eine Fanszene zu entstehen, da brodelt es neuerdings im Stadion, dann meine ich auch neuerdings, ich glaube, dass Stefan gar nicht so dagegen geredet hat. Man muss da abwarten, wie sich das entwickelt. Ne? Aber dieses, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, gegen Bayern mit Malanda und so, das war schon sehr eindrucksvoll.
Definitiv. Absolut. Grüße auch an Frank, der im stillen Hintergrund unsere Tweets schreibt. Das bin nicht ich.
Ja, das wäre noch schöner.
Ja, na gut, du liest immerhin noch nebenher Twitter.
Ja, ich kann auch schreiben, so ist das nicht.
Ich bitte darum, es
kurz zu lassen. Ein Kim hat mir auch empfohlen, ich soll mal ein Cuba Libre einem Jahr einschenken. Er klingt heute so ausgetrocknet. Da ist was dran, das stimmt. Aber es ist keine hier, die mir was reicht. Das ist schlimm.
Ach, selbst einschenken geht nicht mehr?
Doch,
wenn
geht,
man das Sky arbeitet.
Ja, aber erstens trinke ich gerade keinen Alkohol, trinke ich sowieso selten. Und zweitens, ich will euch ja nicht hier durch irgendwelches Rascheln oder so irritieren.
Das ist sehr zuvorkommend.
Ja, finde ich auch.
Lasst uns vielleicht zum Spiel zurückkommen. Wir haben auf der einen Seite Hoffenheim, die aus ihrem Offensivpotenzial keine Tore machen, mit Nullen. Toren an diesem Spieltag, und auf der anderen Seite haben wir mit dem BVB jemand, der endlich aus seinem Offensivpotenzial wieder Tore rausgeholt hat. 3:0 in Freiburg gewonnen. Meine Frage an dich, Rollo, haben wir mit Freiburg hier vielleicht schon den ersten Absteiger der Saison gesehen? Wenn man sich solche Fehler leistet, muss man dann runter?
Also, das würde ich verneinen. Das ist so eng, wir haben noch nicht den ersten Absteiger gesehen. Freiburg ist normalerweise sehr spielstark. Christian Streich macht eine hervorragende Arbeit. Das glaube ich nicht. Also, dass Freiburg schon Absteiger ist. Allerdings, was in die Freiburger Abwehr gefahren war, ich denke, die Burg hatte frei, habe ich, glaube ich, getwittert. Das erste Tor, ich meine, was willst du da machen? Ne? Da kannst du als Trainer auch nur noch beklappt werden. Das werden sich aber die normal leisten. Ne? Sie haben Dortmund aufgebaut. Das findet die Republik, glaube ich, ganz gut. Und ansonsten bin ich ein absoluter auch Freiburg-Fan. Also ich bin zwar St. Pauli-Fan und Mitglied, aber das gefällt mir einfach. Was Christian Streich aus den Möglichkeiten gemacht hat, ist sensationell. Und ja, ich glaube, man hatte sie schon mal anfangs der Saison irgendwie abgeschrieben. Aber dann kamen sie wieder. Und die sind immer in der Lage, auch auswärts zu punkten, zu bestehen. Also ich sage, das steht noch keinesfalls fest. Überhaupt stehen, es sind zwar einige gefährdet, Stuttgart und auch Paderborn und auch HSV und auch Freiburg und auch was ich, wer da noch zukommt. Aber man, das ist so eng. Nach 3 Spieltagen kann das wieder anders aussehen. Siehe Bremen, ne? Die vor 3 Spieltagen, glaube ich, am Relegationsplatz waren.
Bestes Beispiel, ja. Wird jetzt vielleicht das Zünglein an der Waage, zumindest für die nächsten Spiele, dass Freiburg so langsam die Stimme ausgehen, Stefan? Also jetzt auch noch Petersen verletzt nach Memedi?
Jein, also würde ich jetzt nicht unbedingt so sagen, weil sie ja jetzt keine Mannschaft sind, die klassische Vollstreckerabnehmer im 16er suchen, sprich halt Flanken die ganze Zeit, sondern die spielen sich ja die Chancen raus und die kommen ja auch, die haben ja auch genügend torgefährliche Mittelfeldspieler noch mit Darida oder mit Schmidt, die da ja auch selber noch nach vorne stoßen können. Das glaube ich jetzt eher nicht. Und was ich mir aber überhaupt nicht erklären kann, ist, oder schwer erklären kann, ist so ein krasser Leistungsabfall von dem Spiel in Gladbach, wo sie wirklich stark waren und ein bisschen unglücklich verloren haben da. Ja. Und dann haben die gegen Dortmund im Prinzip zu keinem Zeitpunkt eigentlich eine Chance und lassen sich da richtig herspielen von denen. Das war schon ein bisschen komisch, aber vielleicht haben sie es einfach zu viel, also typisch Freiburger Stil quasi, zu viel spielerisch versucht, anstatt Dortmund, was man ja die letzten Wochen gesehen hat, die ein bisschen da in dieses Kampfmoment runterzuziehen. Da kam Dortmund da überhaupt nicht klar in die letzten 2 Wochen.
Ja, aber das erste Tor, das ist auch unerklärlich. Also das wird ihnen auch nicht nochmal passieren.
Ja, klar, natürlich. Also das ist natürlich eine Sache, die passiert einmal in einer Halbserie oder so. Aber
ja,
ich bezweifle, dass sie das Spiel auch ohne das Tor, dass sie da noch was geholt hätten, weil die Diskrepanz zwischen den beiden Mannschaften war einfach zu frappierend an dem Tag.
Ja, aber das gibt's auch, das wisst ihr auch. Solche Spiele gibt's auch. Da spielt Schalke grottenschlecht oder so, mal verliert, weiß ich wie hoch. Und zum Beispiel das Champions League-Spiel dann auch bei Chelsea plötzlich unentschieden. Also da denkst du, wie kann das denn überhaupt sein und so weiter und so fort. Ne? Also das hast du, glaube ich, verstärkt, dass du immer so 1-2 Aussetzer, Ausreißer hast in der Saison. Genauso wie das Bayern in Wolfsburg plötzlich eine 1-4 Klatsche kriegt oder so. Ne? Wo alle Welt denkt, oh, was ist das denn? Ne? Also da ist, glaube ich, keine, selbst Bayern ist davon frei. Und deshalb würde ich auch jetzt noch keinen abschreiben. Auch Stuttgart, die ja jetzt am Pranger stehen sozusagen, und was einen ratlos macht, die zu Hause auch keine nichts mehr reißen. Aber auch das nicht. Hugh Stevens ist ein cleverer Trainer und auch Stuttgart will wieder kommen und punkten. Also das ist in dieser Saison, glaube ich, ganz, ganz schwer. Da dachte man, ja, Köln gewinnt in Hamburg und dann werden sie mal Paderborn auch mal endlich mal was zu Hause machen. Ne? Und was passiert? Nix passiert. Und Paderborn denkt man, auch kriegen in Hamburg gegen Hamburg eine Klatsche. So, jetzt gehen sie aber ab und holen Punkt in Köln. Also, das ist diese Saison. Ich habe mich noch nie in meinem Leben so vertippt, wir machen ja mal einen Expertentipp, Pascal, wie in dieser Saison. Ich habe nur zwei Sachen richtig am Wochenende. Ich habe Wolfsburg auf Sieg getippt, aber 3-1 statt 3-0. Und ich habe Bayern 2-0 richtig getippt. So, alles andere falsch. Aber überlegt mal, wie falsch. Augsburg hatte ich 2-1 zum Beispiel. Ja, 2-2. Bremen hatte ich 1-1. HSV hatte ich 1-1. Ist 2-1 ausgegangen. Also da steckst du nicht drin. Da bei in Hamburg zum Beispiel war Hannover eigentlich die bessere Mannschaft. Mhm. Ja, und dann Marcello. Für mich sind das ja zumindest das erste war ein klares Eigentor, weil der Ball sonst, das war eine Flanke, die wäre gar nicht reingegangen. Aber der macht ja gleich zwei. Ich kann mich daran erinnern, dass Hannover mal in Gladbach 3 gemacht hat in einem Spiel und 5-3 verloren hat. Also genau. Das ist wahnsinnig. Ja, und dann stehst du da, ich glaube Hannover, Korkut steht genauso ratlos da in dem Augenblick wie vielleicht Stöger in Köln, der sich das überhaupt nicht erklären kann. Du hast in Köln immer eine super Stimmung, super Eröffnung und dann geht's aber steil nach unten irgendwie.
Aber bevor wir jetzt noch gleich zu den anderen Spielen kommen, lass doch noch mal kurz bei Freiburg gegen BVB bleiben. Jetzt sind wir uns, glaube ich, einig darüber, dass das nicht gerade der Sahnetag vom SC war. Welchen Wert hat denn dann der Sieg jetzt für Dortmund jenseits der drei Punkte, Stefan?
Also ich glaube, das wird man am Samstag gegen Mainz, denke ich.
Ja,
hört sich jetzt hohl an, aber ich
finde es
in dem Fall wirklich so, dass jetzt das Mainz-Spiel wird wieder ein Heimspiel und dann die werden wahrscheinlich nicht so naiv sein wie Freiburg. So, ja. Wenn sie sich das Spiel jetzt nochmal angucken, wie Freiburg das da gemacht hat, und dann wird es für Dortmund auch wieder ein bisschen schwieriger, weil die Probleme, glaube ich, die sind jetzt nicht auf einmal weg, nur weil die da jetzt mal 3-0 oder so gewonnen haben und noch höher hätten gewinnen können. Das wird sie erst die nächsten ein, zwei Wochen zeigen. Und
aber Stefan, das dritte Tor hat zumindest den Dortmundern gezeigt, dass sie es noch können.
Ja, das war
ganz Dortmund. Richtig, glaube ich.
Genau.
Aber ich gebe dir auch recht, es kann auch sein, dass da vor 80.000er im Iduna Park da plötzlich die Flatter wieder geht, ne? Wenn sie dann die ersten 20 Minuten nichts treffen oder so.
Ja, also ich finde, das war elementar wichtig für Dortmund, dass sie wirklich in Führung gehen, wie sie es ja nach dem Augsburg-Spiel auch mal alle quasi unisono gesagt haben, die gesprochen haben da. Die gesagt haben, also wir müssen einfach, ja, wir müssen das erste Tor machen und dann läuft es so ein Spiel endlich auch mal wieder für uns, weil dann kommen wir in die Szenen und in die Abläufe, die uns halt stark machen. Und wenn sie da jetzt anrennen müssen und lange nichts zustande bekommen und dann der Gegner am Ende vielleicht sogar noch ein Tor macht, dann ist Dortmund halt, glaube ich, noch nicht raus aus dem Gröbsten.
Aber die Mannschaft, die jetzt gespielt hat, lässt hoffen, weil man muss eindeutig sagen, und ich glaube, da wird mir auch keiner widersprechen, es gibt ja durchaus ab und zu Immobilien, die sich überhaupt nicht lohnen, beziehungsweise die Rott sind. Und was Dortmund sich da in Einkauf geleistet hat, das ist auch mit Ramos, das ist passt nicht in die Mannschaft, so wie sie gespielt haben. Und das verstehe ich auch nicht, wie man so, das dickste Ding finde ich, wenn das stimmt, ich weiß nicht, ob es irgendwo bestätigt wurde, wenn Zorc und Watzke Mandzukic wollten, dann verstehe ich das überhaupt nicht, dass Kloppo den abgelehnt hat. Mhm. Und ich hätte mich auch noch um Dzeko bemüht, wenn das irgendwie gegangen wäre. Aber das, was sie gekauft haben, außer Aubameyang, finde ich sehr, sehr überschaubar und Immobile einfach nicht gut.
Also nicht für die Art, wie sie gewohnt waren, Fußball zu spielen. Das sehe ich ganz genauso. Und gut, dass du Dzeko ansprichst. Das wäre für mich ganz klar die erste Option gewesen. Aber natürlich kommt er von einem Club oder arbeitet er ja immer noch bei dem Club, der sehr wahrscheinlich ein bisschen mehr bezahlen kann als Dortmund. Und ja, dann ist halt auch schwierig. Ja, klar, natürlich.
Ja, Dzeko die 1, Mandzukic 2. Wenn das wirklich so war, dass Klopp ihn abgelehnt hat, Also Mandzukic zeigt doch wieder bei Atletico jetzt, was das für ein Spieler ist. Also es hat aber Bayern übrigens auch gezeigt schon.
Ja, absolut. Also da
ich hätte ihn sofort genommen.
Zwei Meinungen, glaube ich.
Ja, ganz im Gegenteil. Der hätte es noch den Bayern zeigen wollen. Also Immobile ist ein Fehlgriff. So, da bleibe ich auch bei. Und auch Mkhitaryan ist nicht das Gelbe vom Ei.
Da würde ich dagegen sprechen. Bei Mkhitaryan
ich habe gesagt, nicht das Gelbe vom Ei, weil er ein paar dicke Dinger versiebt, die ganz entscheidend waren.
Absolut. Da gibt es auch nichts dran zu deuteln, finde ich. Aber ich glaube trotzdem, auch wenn er jetzt schon echt lang Anlaufzeit braucht, der ist so ein Hauruck-Spieler und der kommt noch. Da lege ich mich, also da bin ich mir relativ sicher, dass der wird auch noch sehr wichtig werden für die.
Ja, da widerspreche ich ja auch nicht. Ich sage nur, bislang ist es nichts das Gelbe vom Ei.
Das stimmt.
Und dann natürlich, das Pech war natürlich, muss man jetzt mal ehrlich sagen. Wir sprechen immer Verletzen, ja, das ist keine Entschuldigung. Aber wenn du Hummels verletzt hast oder wenn du Reus dauernd verletzt hast, wenn du Subotic hattest, du verletzt, Schmelzer, dann Bender. Ich meine, auch ein Borussia Dortmund kann nun nicht unendlich ersetzen. Also die waren nun wirklich mit Hochkarätern, verletzten Hochkarätern derartig bestraft, das geht auf keine Kuhhaut. Also das muss man dem mal zugute halten. Nicht nur die Dortmunder allein, das ist in der letzten Saison auch den Frankfurter passiert und so weiter. Das ist auch anderen Mannschaften schon passiert und passiert auch. Aber Dortmund ist extrem gebeutelt gewesen.
Sie haben sich allerdings auch wirklich immer selber hinten Eier reingelegt. Also selbst in den Spielen, in denen gar nicht so schlecht begann, haben die durch unerklärliche Abwehrfehler immer wieder Rückstände fabriziert. Also vielleicht
gegen Köln zum Beispiel.
Genau. Das war.
Den hätte ich auch reingemacht.
Ist das vielleicht der Schlüssel? Also wir reden jetzt die ganze Zeit über die Offensive und gleichzeitig haben wir aber auch schon festgehalten, dass jetzt Freiburg jetzt tatsächlich auch defensiv nicht seinen besten Tag hatte. Ist der Schlüssel nicht vielleicht eher, dass Dortmund es endlich mal schafft, hinten drin wieder konstant gut zu stehen und nicht nur jetzt gegen Freiburg?
Ja, klar. Das habe ich ja gesagt. Jetzt, wenn sie mit Hummels, Subotic, Sokratis, wenn die alle wieder fit sind und Schmelzer wieder langsam kommt in Form, dann Piszczek, dann Kuba. Ich glaube, dass dann auch die Sicherheit wieder kommt. Und dann brauchen sie trotzdem vorne Leute, die auch treffen. Und ich glaube, dass Gündogan vielleicht wieder auf einem guten Weg ist. Der war ja dann auch wieder verletzt. Reus hoffe ich, dass er jetzt mal gesund bleibt. Und mit Aubameyang. Also da kann dann auch wieder was richtig, was Gutes wieder draus werden. Ne? Mhm. Aber vorausgesetzt, sie bleiben auch gesund. Und ein ganz wichtiges Spiel war das übrigens in Paderborn. Da erzielen sie ein reguläres 3-1. Das wird nicht gegeben. Reus wird vom Bakalos umgesetzt, fällt aus und so weiter und kriegen dann das 2-2. Ich meine, das war auch so viel Pech, kannst du eigentlich nicht haben.
Ja, hab ich euch erschlagen. Da möchte keiner widersprechen in der Runde. Nee. Du hörst uns andächtig nicken.
Also, ja, das sehe ich.
Jetzt haben wir schon über Mainz gesprochen, die ja der nächste Gegner für den BVB sind, dann wieder zu Hause im eigenen Stadion. Dann lasst auch kurz über das Spiel von Mainz sprechen. Zu Hause gegen die Hertha 2-0 verloren. Die Hertha hat auf den Skripnik-Effekt gehofft, indem sie nach einem ähnlichen Modell den Trainer verpflichtet haben. Das stelle ich als These in den Raum. Und jetzt ist die Frage, es hat auch tatsächlich so funktioniert. Skripnik hat damals auch sein erstes Spiel in Mainz gewonnen und die Hertha jetzt auch. Wie viel Wert hat dieser Sieg, Stefan? Könnte das tatsächlich so eine Art Wende sein oder ist es eine Momentaufnahme?
Ich glaube da noch nicht an die Wende. Also denen ist er auch echt gut reingelaufen am Samstag gegen Mainz sozusagen.
Mit ich dem ersten Karies gekriegt.
Ja, mit dem ersten Tor, ne? Das, also. War natürlich super für die Hertha, dass sie dann da in Führung gehen und das dann von vorne wegspielen können, das Spiel.
Ja, dann noch ein Abseitstor machen.
Und genau, und das zweite Tor war natürlich, also das kann ich in der Tat überhaupt nicht verstehen, dass man das nicht sehen kann als Assistent. Da haben ja zwei Spieler gefehlt sozusagen. Es war ja nicht nur ein normales Abseits, sondern der Torwart hat ja auch noch gefehlt. Da stand ja gar keiner mehr näher zum Tor als der Torschütze. Also absolut unverständlich, sowas nicht zu sehen, aber gut. Ja, also zwei sehr skurrile Tore, will ich mal behaupten, und dann gewinnt man halt so ein Spiel auch mal. Das glaube ich noch nicht, dass da der Hertha ist, hat, finde ich, auch nicht die Substanz, als dass sie sich jetzt frühzeitig retten können dieses Jahr. Die werden bis zum Schluss da unten
dranhängen. Und die haben, ich bin nämlich am Sonntag in Berlin. Die haben nämlich ein ganz gefährliches Spiel, ne? Gegen Freiburg. Da bin ich mal sehr gespannt, was das wird. Mhm. Weil wenn jetzt jemand denkt, ja, Hertha gewonnen und jetzt, buff, hauen wir Freiburg weg, da könnte ich nur verwarnen.
Und was machen wir jetzt mit Mainz? Rutschen die rutschen immer weiter hinten rein, haben nur 4 Siege insgesamt in der Saison, was nach dem 20. Spieltag nicht so außerordentlich viel ist. Rolle, was ist deine Prognose? Wie geht's da weiter?
Ich dachte schon mal, als der Jürgen kam und so, am Anfang der Saison, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, und dann hatten sie aber einen Lauf, dann kamen sie wieder, sind ziemlich nach oben geschossen und jetzt wieder runter. Aber ich glaube, die haben trotzdem so viel Potenzial, dass sie da drin bleiben. Auch wenn es nicht, also ich würde sagen, so irgendwie 12, 14 oder sowas in der Richtung. Gegen wen spielen die überhaupt am Wochenende?
Mein spielt gegen Dortmund. In Dortmund.
Ja, gut, dann kriegen sie da einen drauf. Aber das, selbst das ist ja nicht sicher. Also, ja, es ist schlimm. Diese ich tippe auch nicht mehr.
Das hat keinen Sinn. Bist du nicht vertraglich zum Sky-Experten-Tipp gezwungen?
Ja, natürlich. Ich tippe ja auch. Aber was soll ich denn? Was bitteschön soll ich da tippen? Als normaler Mensch sage ich, okay, Dortmund hat gewonnen, Mainz verloren. Dortmund kommt wieder in die Spur. Also sage ich mal 3-1. So, und nachher geht das dann 1-1 aus und dann liege ich schon wieder daneben.
Mach doch 0-1.
Ja, dann denke ich mal, das hätte ich mal die ganze Saison machen sollen mit Dortmund. Ich habe immer auf Dortmunder Sieg gesetzt. Fatal, fatal. Und ich habe die ersten beiden Spiele natürlich auch auf Bayern Sieg gesetzt. So, was machen sie? Ja, also, nee, es hat keinen Sinn. Mainz aber trotzdem, ich sage Mainz, die steigen aber nicht ab, glaube ich nicht.
Nee, Mainz steigt nicht ab. Das sehe ich ganz genauso.
Aber ich hatte ja vorhin schon mal Stuttgart erwähnt, ne? Da sagen jetzt alle plötzlich, ja, so gehen sie ab. Aber das kann ich bei Hübsch Stevens, das glaube ich auch noch nicht. Was sagt ihr denn?
Ja, dann lass darüber doch mal reden. Und da haben wir mit Stefan ja auch jemanden in der Runde, der sich durchaus gut auskennt, aus persönlichen Interessen heraus bei Stuttgart. Was meinst du, Stefan?
Ja, schon habe ich, aber wie Rollo schon sagt, das große Plus ist, glaube ich, in der Tat der Trainer. Und dass der da versucht, jetzt nicht panisch zu werden und einfach die Ruhe zu bewahren, weil es sieht halt wirklich gar nicht gut aus, weil offensiv kriegen sie überhaupt nichts mehr hin und sie hatten ja schon vorher ganz arge Probleme, was Offensivfußball anbelangt. Mhm. Und allein mit hier mal einen Punkt holen und da mal einen Punkt holen, wird das halt nichts. Du musst halt auch mal wieder ein Heimspiel gewinnen. Ja. Aber so, wie sollen die denn bitte ein Heimspiel gewinnen?
Ja, ohne Robben wäre das auch unentschieden ausgegangen, ne?
Ja, mag ja sein. Okay, dann holen sie einen Punkt gegen Bayern. Das Problem beim VfB ist ja aber, dass sie dann denken, sie wären jetzt gefühlt wieder auf Platz 8 und dann vergeigen sie die nächsten drei.
Was ist eigentlich mit Ibisevic?
Ja, das ist natürlich schwierig. Also er ist ein Sonderfall, finde ich. Wo es mich verwundert hat, dass er so lang verlängert wird im Sommer, muss ich ganz ehrlich sagen. Und
ja, aber der kann das doch nicht verlängert haben.
Ja, aber du, wenn er im Spiel anderthalb Chancen hat, wenn es hochkommt, dann und die dann halt auch nicht macht, dann wird es halt schwieriger für so einen Spieler. Es ist halt nicht so, dass die jetzt da eine Chance nach der anderen rausspielen, sondern die haben halt pro Spiel haben die vielleicht 3 gute Torchancen, wenn es hochkommt. Und das war's dann halt auch. Und die meisten dann, also gegen Wolfsburg, gegen Gladbach hatten sie ein paar. Die waren aber halt alle nach Standards. Und die hatte Georg Niedermeyer, der ist ein Innenverteidiger. Mhm. Und in Köln war zu Hause gegen Bayern war auch nichts.
Auch wenn ich Innenverteidiger bin, den muss ich machen gegen
Okay,
Gladbach. Das geht ja gar nicht, sowas, was da passiert ist. Das hätten sie nicht verlieren brauchen. Mhm. Und gegen Bayern hätten sie, ich sage ja, ohne Robben hätten sie auch unentschieden. Aber ich gebe dir völlig recht, nach vorne passiert zu wenig. Und wenn ich mir vorstelle, ein Hanik in guter Form, ein Ibisevic in guter Form, dann ist das eigentlich ein super Sturm, Offensive, Maxim noch dahinter und so. Also da sind ja eigentlich gute Leute. Frage, was ist mit denen los?
Die Leute, ja und nein. Also die Leute, ich glaube, dass die immer noch ein bisschen überschätzt werden. Das sagen ja alle, dass die Qualität da ist und so weiter. Ich sehe das ehrlich gesagt nicht unbedingt so. Und was ihnen total abgeht, ist ein Spieler wie die Davi momentan. Der A, einen guten Abschluss hat, auch mal aus der zweiten Reihe. Die schießen ja nie ein Tor aus der zweiten Reihe. Und der B, auch gute Ideen hat. Maxim hat es mal ab und zu während des Spiels, aber halt nicht so quasi flächendeckend. Aber so ein Didavi, der auch gute Standards schießen kann, der geht
denen. Was ist mit dem eigentlich?
Total ab, der ist schon wieder verletzt.
Ja, was hat er mal nicht?
Ich weiß nicht genau, was er hat. Ja, aber schon, hat jetzt aber noch gar nicht gespielt in der Rückrunde.
Ja, ist ein super Spieler, gebe ich dir völlig recht. Der fehlt auch an allen Ecken und Enden.
Ist es denn auch ein Problem, dass man gerade zu wenig Offensivpower aus dem Mittelfeld bekommt? Also was ja schon auffällig ist, ist, wie verdammt heimschwach Stuttgart ist. Also in der Auswärtstabelle sieht es ja gar nicht so schlecht aus, vierter Platz. Da kann man nichts sagen. Aber zu Hause 4 Tore geschossen in 10 Spielen.
Ja, sie können das Spiel nicht machen. Die können das Spiel nicht machen. Und wenn sie es machen, wenn ich das richtig sehe, Stefan, dann machen sie es bis zum 16er. Und dann, wenn sie, also entweder scheitern sie dann schon oder sie haben ja viele Hochkaräter verballert. Also das mit gegen Gladbach war das beste Beispiel. Das Spiel darfst du eigentlich nie und nimmer verlieren.
Ja, das ist völlig richtig. Das, also, darfst du auch nicht verlieren. Das stimmt ja. Aber nochmal, die Chancen, die sie da hatten, waren, die größten waren alle nach Standards. Und die haben das Problem, dass sie das Spiel nicht machen können, gerade zu Hause. Das ist ja nicht erst seit vorgestern so, das ist ja seit Jahren schon so. Aber das verschlimmert sich jede Saison noch zusehends. Und jetzt ist der absolute, also das ist mehr tiefer als jetzt kann es ja fast nicht mehr gehen. Die 4 Tore, die sie erzielt haben, wie Max gerade gesagt hat, davon war 1 gegen Hannover, das haben sie das Spiel gewonnen. Und die anderen waren gegen Leverkusen, die haben sie in einer Halbzeit erzielt, alle 3. So, und die anderen Spiele. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn, absoluter Wahnsinn, genau. Ja, anders kann man es nicht ausdrücken. Und ich finde, da braucht sich auch keiner wundern, dass die Fans dann mit der Zeit auch gelinde gesagt skeptisch sind, wenn sie zum Heimspiel nach Bad Cannstatt runterfahren, weil sie ja genau wissen, was da passiert. Nämlich nichts. Oder wenig.
Da fragt man sich auch, ob der neue Claim für den VfB Stuttgart furchtlos und treu wirklich so schlau gewählt ist. Also noch ist es treu und furchtlos, ich weiß ja nicht. Aber lass mich kurz.
Sag mal, soll ich eigentlich auch ein paar Fragen mal beantworten, hier, die bei Twitter kommen?
Ja, aber sehr gerne doch.
Ja, zum Beispiel soll ich erklären, weil wir gerade bei Freiburg waren, warum da ein Grill neben der Trainerbank steht. Ich glaube, da werden anschließend nach dem Spiel, nach so einem Spiel, die Spieler gegrillt. Aber erst wenn die Zuschauer und wenn wir weg sind. Nein, das ist Werbung. Und dann wurde noch gefragt, wie es bei Iran gegen Nigeria steht. 0-0, glaube ich. Da gab es gestern mal einen Einwurf. Ja, das war es erstmal so. Aber du wolltest was weiter zu Stuttgart.
Ich wollte eigentlich überleiten zu Bayern, aber jetzt muss ich noch kurz was zum Grill sagen. Da wird bestimmt die Ausbildungswurst drauf gebraten. Im Freiburger Stadion geht irgendwie, ich glaube, 5 Cent jeder Bratwurst geht ins Nachwuchszentrum und da isst man mit einem ganz anderen Gefühl. Das kann ich aus eigener Erfahrung erzählen.
Übrigens schmecken die da sehr lecker, ne?
Absolut.
Die Bratwürste.
Absolut.
Esse ich jedes Mal. Im Gegensatz zu wo?
Im Gegensatz zu Schalke. Da hat es mir überhaupt nicht geschmeckt.
Echt?
Ja, es ist nicht meins. Überhaupt nicht. Aber vielleicht, da kann ich auch verweisen auf die hervorragende Seite stadionwurst.ichglaube.de oder kommt, probiert einfach beides aus. Da gab es mal sehr ausführliche Bratwurst-Tests und kann man sich durchaus mal zu Gemüte führen.
Weißt du denn noch, wer gewonnen hat?
Bei dem Stadionwurst-Test?
Ja.
Nein, das müsste ich jetzt mal googeln. Das ist schon eine ganze Weile her. Aber gib mir eine Sekunde, stadionwurst.net. Ich glaube, es gibt keinen Overall-Gewinner.
Ach so.
Nee. Und es gibt auch verschiedene, es gibt ganz, ganz verschiedene Seiten. Stadion-wurst.com, fußballwurst.de, mein Gott.
Nein, echt?
Ja, ein ganzes Universum.
Max, ist das nur Bundesliga oder ist da auch
wahrscheinlich weltweit.
Niederer deutscher Fußball, weil die beste Stadionwurst meines Erachtens gibt es in Jena.
Oh.
Im Ernst-Abbe-Sportfeld. Oder Sport-
ja, und ist, das meine, ist das so eine kleine Wurst oder eine große?
Das ist eine große, das ist ein Thüringer irgendwas.
Mhm. Ja, Thüringer. Ja, aber die in Aalen, die ist auch super. Da war ich mal beim Pokalspiel Aalen-Schalke.
Aalen mit 2A? Oder mit
ja, A? Ja, ja, mit 2A. Ja, ja. Super Bratwurst, sag ich euch. Nee, warte mal, Aalen mit 2A. In Baden-Württemberg das.
Ja, genau.
Ja, mhm. Super Bratwurst. Aber gut, okay, da werden jetzt wahrscheinlich viele sich melden, wo es noch überall Bratwürste gibt. Ich werde das auch mal googeln, das wusste ich gar nicht.
Ja, das ich sage so euch gerade, die Seite, die ich meinte, ist fußballwurst.de. Die war auch tatsächlich mal für den Grimme Online Award nominiert 2010. Und dass sie nicht gewonnen hat, ist immer noch einer der größten Skandale der Internetgeschichte. Und hey, bevor wir jetzt über die Bayern reden, will ich aber noch ganz kurz wissen, Rollo, Ketchup oder Senf?
Bratwurst, also Thüringer Senf. Wenn ich das mit Kartoffelsalat esse oder Pommes, dann rot-weiß.
Mhm. Und Stefan?
Fast genauso, nur rot-weiß mag ich nicht, weil ich weiß nicht mag. Also nur.
Ja, das mache ich ja so auch nicht, aber zu Pommes ist, gehört das aber dazu. Das ist Brauchtum.
Definitiv. Und ich kann noch eine kurze Empfehlung loswerden. Im Freiburger Stadion unbedingt auch den Käseknacker probieren. Der kam zumindest früher mal von einem Wurstmacher, der auch auf dem Wochenmarkt ist, bei dem es immer 100 Meter lange Studentenschlangen gab. Hervorragende Wurst.
Echt?
So, kommen wir ja, von einer Wurst zu 11 Würsten? Nein, das ist jetzt sehr polemisch. Aber lasst uns noch kurz über die Bayern sprechen. So ganz kommen die nicht ins Rollen und Rollo hat es ja auch schon angedeutet, ohne Robben wäre da gerade nicht so viel los. Stefan, was ist deine These, woran liegt es, dass es beim Bayern so hakt?
Boah. Ein paar, viele kleine Sachen vielleicht, die nicht unbedingt gleich. Ich glaube schon, dass sie, wenn sie in der Innenverteidigung mit Dante spielen müssen, dass sie da oder dass viele Gegner diesen Spieler mittlerweile öfter mal als Schwachpunkt ausmachen und den dann auch quasi freilassen, um den aufbauen zu lassen.
Mhm.
Und dass sie dieses Einschieben der Innenverteidiger, der Außenverteidiger, die ja immer total hoch stehen und dann im Mittelfeld rumturnen, um da die Mega-Überzahl zu haben, dass sie das besser in den Griff bekommen, weil sie die halt selbst mit ihren Außenverteidigern ein bisschen anders begegnen, so wie es Wolfsburg zum Beispiel gemacht hat. Das war super und deswegen hatten die Bayern auch so Probleme, diese kleinen Lücken, die dann ab und zu mal da waren, die sie ja eigentlich immer finden, da in dem Spiel, gerade in dem Spiel zu finden.
Ja, aber da kommt noch was. Ja. Da kommt noch was Entscheidendes hinzu, glaube ich. Das ist so wie in der letzten Saison am Ende schon, als sie in Augsburg verloren haben. Ich glaube einfach, dass die Bayern-Spieler das in den Köpfen, und ich glaube, das kriegst du nie hundertprozentig raus, die machen so eine überlegene Saison nach dem Motto, wer will uns eigentlich schlagen? Und dann kommen so Sachen, wo du vielleicht in solche Spiele nur mit 97% reingehst. Und das geht gegen Mannschaften, so gerade wie Wolfsburg zum Beispiel, geht das nicht. Und dann stellen die Mannschaften sich entweder hinten rein oder schirmen sie ab und Bayern fällt nach vorne nichts ein, weil einige vielleicht auch nicht so in Form sind. Ribéry fehlt denen dann. Ich glaube, da kommen viele Faktoren zusammen. Und das größte Dilemma ist, dass sie diese unfassbare Überlegenheit haben. Es wurde schon die ganze Zeit diskutiert, Bayern schon im Februar Meister. Und jetzt kommt noch dazu die Frage, geht Pep Guardiola? Also das sind dann Sachen, ja, dann wird schon ein bisschen Hollywood wieder irgendwie hier. Ich glaube trotzdem, dass sie Meister werden, aber da sind sie angreifbar, weil die Spieler, die sind alle derartig hochgejuckst. Also das ist einfach irre. Und ich weiß ja nicht, ich war ja nie Bundesligaspieler. Aber wenn ich mir vorstelle, so, dass du mit 25 oder 23 oder 28, ist egal, vielfacher Millionär bist, auf allen Hochzeiten tanzt und liest in der Zeitung immer nur, es ist alles super und wir sind unschlagbar und weiß ich was alles und haben den besten Trainer der Welt und sowieso. Ich weiß gar nicht, was da in einem vorgeht, ehrlich gesagt. Wisst ihr das?
Nee, ich habe auch noch nie Bundesliga gespielt, auch wenn das viele gar nicht wissen. Ja. Ja gut, also jetzt haben wir quasi schon mal zwei Theorien. Die erste war, die Gegner haben sich taktisch ein bisschen bisschen eingestellt. Das zweite ist eher ein psychologisches Moment. Jetzt frage ich Stefan, wie wichtig sind denn die Verletzungen? Wenn man mal guckt, Ribéry, Rafinha, Lahm, Thiago, gut, der ist schon lange raus, und Martinez. Ist es vielleicht auch einfach ein qualitatives Problem, dass halt ein Rode oder ein Weiser einen Rafinha nicht genauso ersetzen können?
Ja, würde ich jetzt nicht so sagen, weil die haben ja auch sehr viel rotiert die letzten 18 Monate mit Guardiola und auch verschiedene Aufstellungen und Ausrichtungen gespielt, und da gab es jetzt auch selten große Leistungsverluste.
Genau, Rode hat auch super gespielt.
Genau, Rode ist ein super Spieler und auch für das Spiel der Bayern auch total wichtig eigentlich, wenn er da einen guten Tag erwischt. Ich glaube aber, dass sie, was Rollo vorhin schon kurz angesprochen hat, für die Bayern geht ja de facto die Saison eigentlich jetzt erst los, beziehungsweise jetzt mit den Champions League Achtelfinals, und selbst die sind ja gegen Donetsk, eigentlich sollten sie da ja klar weiterkommen. Also
die sind schon gewonnen.
Genau, überspitzt gesagt können wir ja sagen, es geht ja erst ab Viertelfinale Champions League los und Halbfinale DFB-Pokal. Und da müssen sie halt alle wieder da sein. Die Bundesliga kriegen sie schon in den Griff, ne? Das sieht man jetzt so bei so einem Spiel in Stuttgart. Ja klar, dann am Ende ist es dann halt vielleicht in dem Fall die individuelle Qualität, und Guardiola findet es jetzt nicht so toll, dass es jetzt halt zwei spektakuläre Tore waren und nicht vorher rauskombiniert wie sonst was. Aber es langt halt für Bundesliga. Und den schärfsten Konkurrenten haben sie schon zweimal gespielt mit Wolfsburg. Da wird nicht viel passieren, denke ich. Und deswegen, also dann die Zielsetzung oder die worauf sie hinarbeiten, kann ja eigentlich nur Champions League sein und der andere Pokalwettbewerb.
Mhm. Ja, aber sie laufen immer jetzt Gefahr, aus den Gründen, die ich vorhin sagte, dass sie eben doch nicht alles ernst nehmen.
Ja, das stimmt ja auch. Aber die Frage ist halt, wer soll sie dann gefährden? Dann müsste Wolfsburg dann quasi alles gewinnen. Und davon ist ja auch nicht auszugehen.
Nee, das stimmt.
Eigentlich ja auch jetzt nicht wirklich ein Gütezeugnis für die Liga, dass wir sogar, wenn wir davon ausgehen würden, die Bayern stolpern jetzt noch ein paar Mal, jetzt dann wird immer noch für die Meisterschaft reichen. Eigentlich ein bisschen schade. Ist das vielleicht auch einer der Gründe, Rollo, warum so ein Thema wie, wo sich Pep Guardiola während eines Spiels aufhält, so sehr thematisiert wird? Oder findest du das tatsächlich auch besonders, wie der da rumturnt?
Na, ich meine, es sind ja schon einige rumgeturnt, ne? Zum Beispiel Kloppo auch lange Zeit und so. Mich stört das eigentlich auch nicht. Aber wenn die Regel ist, dass man eben die Coachingzone nicht zu verlassen hat und so weit einen Ausflug macht und die Offiziellen anfasst oder wie auch immer, dann muss die Liga auf alle Fälle vermeiden, dass, wie das heißt, und das heißt es im Augenblick, Bayern kriegt wieder eine Extrawurst, ne? Also Pep Guardiola kann sich alles erlauben, erst mit Bibi Stein, Unsterhauer,
Haus,
ich bin schon bei einem anderen wieder, aber gut. Bibi Steinhaus, dann jetzt diese Geschichten und so, also das ist nicht gut. Das ist weder gut für die Bayern, noch ist das gut für die Liga. Weil die Schiris machen sich auch angreifbar, ne? Dass sie großen Respekt da vor den Bayern haben und so. Das ist nicht okay. Also von mir aus könnten die, weiß ich was, machen da auf dem Platz laufen, aber das ist nicht die Regel. Nur wenn alle das so dürften, dann ist ja gut. Na, und diese Extrawurst, die Bayern vielleicht auch da haben, was viele so sehen, das ist auch nicht gut. Und das ist ja auch, das wirft ja auch ein Bild darauf, wie die Bayern sich fühlen sozusagen. Also wie sie denken, dass sie eben ganz oben sind. Ich meine, sie sind auch ganz oben. Aber ob das nun richtig und gut ist, ist eine ganz andere Frage.
Ja, sehe ich ganz genauso. Und wer sich mal den Spaß machen mag und sich das DFB-Pokalfinale vom letzten Jahr nochmal anguckt gegen Dortmund, da war das extremst. Also da ist das, was jetzt in der Bundesliga passiert ist, bei oder durch Guardiola, ist er relativ wenig dagegen. Da hat der sich 20, 30 Meter aus der Coachingzone entfernt, um seine Spieler zu massieren teilweise. Das war echt richtig extrem. Und da war es total auffällig, dass der vierte Offizielle, ich weiß leider nicht mehr, wer es war, Klopp halt total scharf und argwöhnisch beobachtet hat, jederzeit. Und wenn der 2 Meter draußen war, sofort so Raison gerufen hat. Und bei Guardiola war tatsächlich nie ein Einschreiten zu erkennen. Und das war schon sehr auffällig.
Mhm. Gab es da nicht auch noch eine Fehlentscheidung oder so?
Redest du da vielleicht von einem nicht gegebenen Tor von Matsumis?
Ja, zum Beispiel. Also das sind alle Sachen, die sind nicht gut.
Definitiv.
Also nicht, weil ich was gegen Bayern sagen will, um Gottes Willen. Ich finde das nicht gut für das Gerechtigkeitsempfinden der Menschen, der Fans. Dafür finde ich es nicht gut. Und das ist ja ganz wichtig, dass wir das, dass es am Laufen bleibt, dass die Fans dabei sind, dass man auch das Gefühl hat, ja, man wird ernst genommen und respektiert.
Vielleicht war da der entscheidende Fehler schon, dass im Schalke-Spiel nichts passiert ist. Also bei Krasser geht es ja nicht, als zum Schiedsrichterassistenten zu laufen, an der Eckfahne und mit dem jetzt auch noch anzufangen zu diskutieren. Vielleicht hätte man da mal tätig werden sollen. Aber gucken wir mal. Schon. Sieht ja so aus, als würde er irgendwann mal
auf die Tribüne. Nein, aber Roger Schmidt brubbelt in seinen Bart rein und kommt sofort auf die Tribüne. Mhm. Und Pep Guardiola darf das und es passiert gar nichts.
Mhm. Ja. Schauen wir mal. Wahrscheinlich eine Frage der Zeit, bis er auf die Tribüne geht. Vielleicht ja schon im nächsten Spiel gegen Hamburg dann zu Hause.
Und das, ja, da wir da keinen Grund haben.
Das wäre jetzt die interessante Frage. Lasst uns gleich mal zum Hamburger Spiel kommen. 2-1 gegen Hannover. Vorhin haben wir schon kurz drüber gesprochen. Ich persönlich habe ja eine Rückrundengeschichte zu Hamburg, weil ich mich hier in diesem Podcast sehr darüber echauffiert habe, wie lächerlich schlecht sie angreifen und wie wenige Tore sie machen. Prompt haben sie 3 Tore geschossen gegen Paderborn. Ich habe auf meiner Meinung beharrt, weil sie haben verdammt viel geschenkt bekommen in diesem Spiel. Jetzt haben sie wieder 2 Tore geschossen und ich sage, sie haben wieder verdammt viel geschenkt bekommen. Das war also für mich sind sie der Gustav Ganz des Spieltags. Glücklicher Sieg, Rollo. Stimmst du mir dazu?
Ja, voll und ganz. Gut, das interessiert nachher keine Sau mehr, ne? Mhm. Aber es ist so. Marcelo war der beste Mann des HSV. So einfach ist das. Und im Paderborn, da konnten sie von Glück sagen, dass sie zum Beispiel bei dem Halten von Kachunga, was normalerweise Elber ist, das sehe ich eben auch anders als vielleicht andere. Für mich war das ein klarer Elfer, weil er lange gehalten wurde am Trikot. Ist das ein klarer Elfer, den sie nicht gekriegt haben. So. Und dann war das, ich glaube, das zweite Tor fiel nach einer Ecke. Ich war ja selber da, die gar keine Ecke war.
Ja.
Also das sind natürlich auch wieder alles Geschenke. Gut, in Hamburg kümmert das keinen. Die sind 6 Punkte fertig. Aber sie wissen es selber ganz genau. Also ich denke, Zinnbauer weiß das auch, wie das alles passiert ist und wird einen Teufel tun, jetzt irgendwie was von Europa zu reden oder hier schon wieder in die Euphorie Startlöcher zu steigen. Also das machen sie auch nicht. Aber sie haben Glück gehabt, das stimmt.
Und wie siehst du die Rolle von Van der Vaart beim HSV? Ich bin da immer noch so ein bisschen zwiegespalten, ehrlich gesagt, was seine Leistung.
Was soll ich denn dazu sagen?
Ich weiß nicht, warum ich da jetzt gerade dich gefragt habe.
Aber ich habe ihn in Paderborn, das konnten wir nicht mehr senden, weil es nicht live war, weil es zu spät war, hat er mit zu mir. Ich habe dann am Schluss nur gefragt, ob die Fragen heute auch komisch waren. Da sagt er, nee, sehr gut. Und du hast auch gut geschlafen, ne? Und hat gelacht, ne? Also, du, es ist schwer zu sagen. Irgendwie denke ich immer, der HSV braucht so einen. Mhm. Auf der anderen Seite sagen aber auch viele, nee, das ist jetzt wieder auch zu alt, zu verletzungsanfällig und so weiter. Aber jetzt ist er unheimlich viel gelaufen, wieder am meisten. Also, ich finde, im Augenblick ist er noch sehr wichtig, auch als Typ auch und so. Mhm. Das große Pech des HSV ist einfach, dass sie mit Lasogga bislang einen Totalausfall haben. So viel Geld dafür bezahlt und es kommt nichts raus. Schon wieder verletzt.
Ja.
Schlimm.
Und wenn wir bei Pech sind, sind wir auch bei Hannover, richtig, Stefan? Auch bei Hannover würde ich eine ähnliche These ausstellen wie zu Hoffenheim. So schlecht, wie die jetzt in der Rückrundentabelle dastehen, haben sie eigentlich nicht gespielt in diesen 3 Spielen.
Nee, bis auf die 2. Halbzeit gegen Mainz, die war nix. Mit dem Heimspiel. Mhm. Und da haben sie auch dann den Sieg, der eigentlich, also wo sie auf einem guten Weg waren, sagen wir mal, Den haben sie da echt sehr leichtfertig und auch naiv vergeben. Aber die beiden Auswärtsspiele, die waren eigentlich sehr gut. Also naja, sehr gut kann man natürlich nicht sagen, aber gut waren sie.
Ja, die hätten sie beide gewinnen müssen. Punkt aus.
Das, also, dass sie da mit null Punkten weggehen von den beiden Auswärtsspielen, das ist schon frech.
Mhm. Ja.
Das geht jetzt schon spielen sie gegen Paderborn und Köln, ist es jetzt dann quasi die Spiele, mit denen sie absichern müssen, dass sie nicht nochmal hinten reinrutschen.
Das müssen sie gewinnen.
Das wird doch nicht passieren, dass die da hinten reinrutschen. Dafür spielen die, sind die zu gefestigt und spielen auch echt einen ordentlichen Ball. Also ja, es ist keine Mannschaft, die jetzt nacheinander 5 Spiele nicht gewinnt oder verliert. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Sehe ich genauso.
Ja, dann seid ihr euch da ja einig. Dann bin ich gespannt, was ihr zum Knallerspiel des Wochenendes sagt. FC gegen Paderborn, 0-0, das dritte 0-0 zu Hause in Folge vom FC, glaube ich. Trotzdem immer noch Zuschauer da. Das wäre vielleicht in Wolfsburg anders. Fragezeichen. Also, ernsthaft, 4 Heimtore in 10 Spielen, jetzt schon wieder 0-0. Rollo, woran liegt's, dass der FC gerade zu Hause nichts offensiv auf die Kette kriegt? Ist das noch Pech?
Das Vorspiel ist so geil.
Die gehen zu emotional dann rein ins Spiel, oder wie?
Nee, ich weiß nicht. Das ist natürlich ein Scherz, aber das ist überragend. Hamburg mit Hamburg meine Perle und Köln, Viva Colonia und so, und wir gehen zum FC Köln. Das ist einfach überragend. Die Stimmung ist überragend. Und zu dem anderen sage ich nichts mehr. Ich weiß es nicht. Ich weiß es definitiv nicht. Ich finde das unerklärlich. Sie sind die, glaube ich, zweitbeste Auswärtsmannschaft. Mhm, immer noch. Ja, haben einen Risse in Hamburg, der da marschiert, und dann marschieren sie und treffen das Tor oder Utscha trifft oder sonst was. Und zu Hause, ich begreife es nicht. Also ich kann da auch ehrlich nichts zu sagen. Ich glaube, das wissen die Kölner ja selber nicht. Oder weiß das jemand hier? Von euch zum Beispiel.
Ehrlich gesagt nicht. Ich hätte da noch die Personalie Patrick Helmes reingeworfen. Ich finde es erstaunlich, dass darüber so wenig geredet wird, vielleicht weil er schon so lange verletzt ist. Deswegen meine These wäre jetzt, widerspreche mir gerne, es ist auch mangelnde Qualität vorne drin.
Ja, wenn man das Spiel machen muss, das hatten wir doch bei Stuttgart auch gerade schon. Mhm. Wenn du das Spiel machen musst, dann fehlt es da vorne einfach. Und da kann gut sein, Helmes ist sicherlich ein Faktor. Ne? Da fehlt vielleicht die Geschwindigkeit, um massierte Deckungen aufzubrechen und so weiter und so fort. Das sind sicherlich alles mögliche Gründe, ja.
Und jetzt fangen wir jetzt mit Paderborn an, Stefan. Wie siehst du deren Rückrundenauftakt?
Ja.
Ja.
Schwierig. Also die halten sich noch im Hintergrund so ein bisschen, was die großen Abstiegskandidaten oder die Suche nach den großen Abstiegskandidaten anbelangt. Aber der Trend schaut schon so aus, als dass sie jetzt nach und nach immer ein Stückchen weiter tiefer nach unten rutschen. Und ja, ist sehr schwierig jetzt. Also auch schwierige Situation für einen Trainer, finde ich, der jetzt ja 18 Monate quasi nur, wo es nur nach oben ging. Und wie er das jetzt dann, wird sehr spannend zu sehen sein, wie er das jetzt dann anfängt zu moderieren und die Mannschaft wieder auf Linie ziehen kann, wenn er es denn schafft. Ich hege meine Zweifel, weil am Schluss, und dann sind wir wieder bei so Spielen wie Stuttgart gegen Bayern, ist es mittlerweile dann jetzt auch so, dass sie Spiele verlieren, weil sie individuelle Fehler machen oder weil die Gegner dann einfach die 2-3 Spieler in der Mannschaft haben, die dann halt doch noch ein Tor machen irgendwann, und dann stehen sie mit gar nichts da. Weil das hat Paderborn halt definitiv nicht. Also die können ja nur über Kollektiv punkten. Die haben ja keinen Spieler, der einfach mal ein Spiel mit 2 Toren entscheidet oder so.
Doch.
Außer doch. Nach dem Standard vielleicht.
Nee, Katschunga auch und so weiter. Die haben schon ein paar gute Leute, auch schnelle. Ja, ich sag ja, wenn der Elber gegeben wird gegen den HSV, dann geht das ganz anders aus, das Spiel. Und ich würde die Paderborner nicht so abschreiben. Auf keinen Fall. Immer wenn du denkst, jetzt gehen sie aber ab allmählich, bumm, haben sie damals in der Hinrunde in Leverkusen gepunktet. Die sind zu allem imstande. Also Vorsicht. Deshalb sage ich, ich glaube, es war noch nie so schwierig in den letzten Jahren, überhaupt einen Absteiger tatsächlich zu benennen. Oder frühzeitig, außer Fürth vielleicht.
Ich wollte die auch nicht abschreiben. schon nee, nee, am 20. Aber, 20. Spieltag. Aber also sie gehen, man sieht ja jetzt aber schon, dass sie, wie du vorhin gesagt hast, jetzt ein bisschen eingenordet werden nach ihrer sehr guten Phase ja, in der Vorrunde. Ja. Jetzt sind sie da, wo sie eigentlich jeder erwartet hat, vielleicht sogar noch ein, zwei Plätze zu hoch. Aber es nähert
dafür
sich
dem an. Dafür haben sie aber viele Punkte.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Mhm.
Und ich sag dir, weißt du was, für mich, man kann das auch so zusammenfassen, alle da unten, oder das ist ja die halbe Liga eigentlich, die noch da gefährdet ist, das ist eine Wundertüte. In meinen Augen ist das eine Wundertüte. Guckt euch die Ergebnisse an dieser Saison, da denkst du, bei vielen Ergebnissen, das kann alles gar nicht angehen. Mhm. Das kann nicht angehen. Auch jetzt Hertha. Ich war doch in Bremen, dann verlieren sie noch zu Hause gegen Leverkusen. Die waren auch mausetot eigentlich. Und Mainz, da dachte ich, wie kann das denn jetzt schon angehen oder so? Gewinnen dann in Mainz. Das ist für mich unglaublich. Naja.
Vielleicht ist das große Plus von Paderborn, dass sie jetzt noch einige Spiele haben, um sich wieder zu finden. Also sie spielen jetzt auswärts in Hannover, gut, das ist wichtig, aber dann zu Hause gegen die Bayern, auswärts in Gladbach und zu Hause gegen Leverkusen. Das heißt, zumindest die letzten drei Spiele, würde ich sagen, da fängt niemand an zu weinen, wenn sie mit 0 Punkten rausgehen. Vielleicht ist das ihr großes Plus, dass sie jetzt wirklich 4 Wochen letztlich haben, um sich zu finden und dann geht es erst wieder so richtig knackig gegen Konkurrenten.
Ja.
Schauen wir mal.
Ich bin auch sehr gespannt.
Jetzt haben wir über ein Spiel noch nicht gesprochen, nämlich Schalke gegen Gladbach. 1-0 am Freitagabend schon.
Ja, Chelsea. Ich habe getwittert, Chelsea gegen Gladbach.
Und hast du das als Kompliment gemeint?
Nö, das ist reine Feststellung. Das habe ich vermutet bei den Verletzten. Hüntela dann nicht dabei. Ich habe das vermutet. Das war Di Matteo in Rheinkultur. So haben sie auch das Finale gegen Bayern gespielt. Mit dem Nö dann natürlich noch. Gladbach wusste da nichts mit anzufangen. Also insofern ist es auch völlig okay. Es war, ich glaube, mit dem alle recht. Schön war's. Mhm.
Aber effektiv. Und immerhin jetzt mit 3 Toren 7 Punkte geholt.
Ja. muss man ja auch erstmal schaffen. Und vor allen Dingen haben sie es halt hinbekommen, in München fast gänzlich und jetzt am Freitag total, dass sie zwar einen Torhüter-Novizen hinten drin haben, aber das fällt fast keinem auf. Weil der war jetzt nicht so im Mittelpunkt gestanden, dass man hätte sagen können, ja, den haben sie jetzt entweder warm geschossen oder aus dem Tor rausgeschossen, sondern die Mannschaft hat den Ball vom Tor weggehalten. Das haben sie sehr gut gemacht. Ja, und dann reichen halt manchmal auch 3 Tore für 7 Punkte.
Und wie bewertet ihr den Rückrundenstart von Gladbach-Rolle? Also da finde ich, wenn wir bei Hoffenheim zum Beispiel darüber gesprochen haben, dass die ein bisschen schlechter dastehen, als sie eigentlich gespielt haben, würde ich sagen, Gladbach steht ein bisschen besser da, als sie gespielt haben, jetzt nur auf die Rückrunde bezogen. Stimmst du mir dazu? Ich glaube, wir haben Rolle verloren. Stefan, du hörst mich aber noch.
Ich bin noch da, ja. Soll ich mal für Rollo antworten, oder?
Ja, auch gerne in seiner Stimme, wenn du kannst.
Das kann ich nicht, tut mir leid.
Schade.
Ja, aber kann man so... Ist er wieder da?
Ja, ich war... Warum habt ihr mich rausgeschmissen?
Wir haben dich nicht rausgeschmissen. Wenn, dann bist du freiwillig gegangen worden.
Nee, ja, gegangen worden, ja. Das war bestimmt ein Schalker.
Also ich gebe dann allein dem Frank die Schuld, der Producer ist und sich geweigert hat, hier weiter aktiv an der Sendung teilzunehmen. Also wir waren gerade... Stefan, jetzt sollst du aber auch noch die Möglichkeit bekommen, doch noch zu antworten. Also steht Gladbach besser da, als sie eigentlich gespielt haben jetzt in der Rückrunde, oder würdest du dem widersprechen?
Ja, das würde ich fast so unterschreiben. In Stuttgart mussten sie nicht definitiv gewinnen. Das war okay, aber mehr halt auch nicht. Und gegen Freiburg, fand ich, waren sie nicht das bessere Team, sondern im Gegenteil. Und da 2x1-0 zu gewinnen, war schon ein bisschen glücklich. Ja. Also 6 Punkte damit zu nehmen, wo es eigentlich nur 2 verdient gehabt hätten, war ist gut gelaufen für Gladbach.
Rolle, hast du eine Theorie, warum Gladbach in der Rückrunde eigentlich spielerisch kaum zu erkennen ist zum Vergleich zum Ende der Hinrunde? Ist das einfach nur eine Formsache oder steckt da mehr dahinter? Sehe ich das richtig, Frank, dass wir Rollo schon wieder verloren haben?
Aktuell ist er noch im Gespräch, aber die Verbindung gestaltet sich schwierig, um es vorsichtig zu formulieren.
Ja, aber jetzt ist sie wieder gut, glaube ich.
Ja, super. Dann antworte doch noch schnell, bevor du wieder weg bist.
Sag doch mal die Frage.
ist das nur eine Formsache, dass Gladbach jetzt in der Rückrunde nicht mehr so zu erkennen ist im Vergleich zur Hinrunde oder kommt da noch mehr zusammen?
Nee, ich glaube, das ist eine Formsache. Die sind ein bisschen schlecht gestartet. Ich glaube, die haben eine tolle Mannschaft und ich glaube auch, dass sie wieder in die Spur kommen. So eine Phase hat jede Mannschaft mal oder fast jede Mannschaft mal. Ich halte sie für stark und ich halte sie auch für ich habe, wie gesagt, mit Favre, Eberl alles richtig gemacht. Also das war jetzt ein nicht so schöner Start, aber ich glaube, dass sie da oben bleiben.
Diese These wird dadurch unterstützt, dass wir davon sprechen, dass sie keinen guten Start hatten und trotzdem haben sie mit 2-1 Toren 6 Punkte geholt. Ich sag mal, wenn man seine schlechte Phase so gestaltet, ja, dann führt der Weg definitiv nach Europa, zumindest Stand jetzt.
Ja. Das denkt der HSV jetzt auch.
Gibt es denn noch irgendwas zum Spieltag, was euch auf dem Herzen liegt? Rollo, musst du noch irgendwelche Tweets beantworten?
Da habe ich jetzt nicht mehr drauf geguckt. Also das werde ich dann nachher noch machen. Aber nee, eigentlich nicht. Wenn mir einer verbindlich sagen kann, wie ich tippen soll oder was richtig ist, dann wäre ich sehr dankbar. Wie gesagt, ich halte das Ganze für unfassbar schwierig. Und selbst so ein Spiel wie Bayern HSV, da gibt ihr mir doch recht, das sagen wir doch alle, ja, das gewinnen die Bayern, klar. Aber, oder Dortmund Mainz, ja, ich weiß es trotzdem nicht. Also, das war schon mal ein bisschen anders, da konnte man zumindest immer davon ausgehen, dass man 4-5 Spiele richtig tippen kann. Ich behaupte jetzt mal, du kannst nicht mal Hannover-Paderborn richtig tippen. Also, so dass du sicher sein kannst. Und bei den Spielen, wo du sicher sein konntest immer, wie Dortmund jetzt gegen Mainz oder Bayern gegen HSV, das ging ja mal vor 2 Jahren da 9-2 aus, da war ich auch da. Selbst das kannst du dir auch nicht sicher sein, das Hinspiel war 0-0. Das erste Spiel von Zimbauer. Ja, also das ist meine Anmerkung. Und das ist so schwer, diesmal die Spiele vorauszusagen. Also muss man schon ein bisschen Glück haben. Oder seht ihr das anders?
Ich stimme dem definitiv zu. Ich bin gerade nur Zweiter meiner Tippliga. Das kann nur am fehlenden Glück liegen. Auf gar keinen Fall an meiner Tippkompetenz. Stefan, wie sieht's bei dir aus, tippspielmäßig?
Ich war schon immer ein ganz schlechter Tipper. Und da hat sich jetzt auch dieses Jahr, eigentlich hätte ja was ändern können diesbezüglich, aber ist immer noch so. Da bin also ich.
Es ist dir auch so ergangen, Stefan.
Schon immer.
Ach, schon immer.
Schon immer.
Ja, aber es war ja vor 2-3 Jahren. Mit Dortmund hattest du eine Bank, du hattest mit Bayern eine Bank, du hattest mit Schalke meistens eine Bank, also auch Leverkusen durchaus. Das ist im Augenblick vorbei, finde ich.
Das stimmt ja auch, ja.
Und drückt sich ja aus in der Tabelle, wenn man sich mal anguckt, zwischen Platz 18 und Platz 7 liegen nur 8 Punkte. Also da kann sich wirklich noch alles ändern.
Das ist wahnsinnig. 8 Punkte?
Ja, Hoffenheim 26, Stuttgart 18, Stuttgart und Freiburg.
Das sind nicht mal, wenn es hart auf hart kommt, 3 Spiele. Also Bremen ist ja ein super Beispiel dafür, wie es gehen kann.
Ja.
Ja, deshalb ist Dortmund, selbst Dortmund noch nicht abgeschrieben. Ja, ich meine, wenn die jetzt so eine Bremer Serie in 4 Spielen, kratzen die mindestens an Europa League.
Vielleicht ist das genau auch gleichzeitig die Gefahr für Dortmund. Aber wir werden es herausfinden. Ihr zwei, ich danke euch sehr für eure Zeit und dass wir hier so ausführlich über den Spieltag, über Stadionwürste und unsere Tippspielergebnisse reden durften. Ich finde, wir haben eigentlich kaum ein interessantes Thema ausgelassen und jetzt könnten wir eigentlich alle zusammen dann noch schön auf die Seite fußballwurst.de gehen und uns ein bisschen Hunger machen, indem wir da die Bratwurst-Rezension lesen. Rollo, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Würde mich freuen, wenn wir dich mal wieder begrüßen dürfen.
Aber natürlich, hat ja auch mit euch Spaß gemacht.
Das ist schön. Und Stefan, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Und auch bei dir würde es mich sehr freuen, wenn wir dich hier nochmal begrüßen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Dann bleibt mir nur noch, auch unserem Producer zu danken, Frank. Danke, wie unauffällig du auch gehustet hast, als ich über dich Witze gemacht habe. Natürlich danke auch an alle Zuhörer. Liked uns bei Facebook, folgt uns bei Twitter, abonniert uns bei iTunes, bewertet uns sehr gerne bei iTunes und kleiner Hörtipp noch, hört euch auch das Tribünengespräch an, unser anderes Sendeformat, in dem wir in der ersten Ausgabe mit einem Journalisten darüber geredet haben, wie es eigentlich ist, beim FC Bayern im Trainingslager als Journalist dabei zu sein. Das war durchaus interessant. Und in diesem Sinne hören wir uns nächste Woche wieder, wenn wir über den 21. Spieltag reden und wir alle vermutlich wieder falsch getippt haben. Bis dahin.